Schönen guten Morgen, seid herzlich gegrüßt. Ja, wir sind ja in unserer Reihe des Vater Unser. Dein Reich komme ist heute dran. Unser Vater, der du bist im Himmel, Beziehung zu Gott, das ist, was er will. Geheiligt werde sein Name. Wir müssen wissen, wer er ist. Ein heiliger Gott, den es zu respektieren gilt. Nun, dein Reich komme. Hiermit erkläre ich, dass mein ganzes Leben, mag es lang sein oder kurz, gewidmet sein soll, ihnen zu dienen. Weiß jemand, wer das gesagt hat? Ja, das Dunkle, das ist eben dunkel, ist es eben zu sehen. Weiß jemand, der es gesagt hat? Am 21. April 1947 die damalige Prinzessin Elisabeth. Und dann, ja, 5 Jahre später wurde sie ja dann Königin, gekrönt, dann 1953. Ja, 70 Jahre ist sie jetzt dran. Mit welchem Reich haben wir es denn zu tun? Mit welchem Reich haben wir es zu tun? Sie hat ein zeitliches, Gott hat ein ewiges Reich. Und ich lese jetzt Psalm 145, denn da können wir erkennen, schon im Alten Testament, mit wem wir es zu tun haben, was es bedeutet, dass wir Gottes Reich erleben dürfen, dass sein Reich komme. Ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät. Und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten will ich erzählen. Das Lob deiner Güte werden sie hervorströmen lassen. Deine Gerechtigkeit werden sie jubeln preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Getreuen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf die Niedergebeugten, aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und getreu in allen seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen werden vertilgt. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Kann euch nur dazu anregen, den nochmal zu Hause zu lesen, dann merkt man eigentlich, was eine Vorarbeit für das Vaterunser eigentlich der Psalm 145 ist, wenn man es genau nimmt. Ich sagte es ja bereits, Königin Elisabeth, seit 70 Jahren dran. Wir wissen nicht, was los ist. Die Eröffnung des Parlaments, die ihr normalerweise oblag, die hat sie diesmal nicht durchgeführt. Das hat Prinz Charles gemacht, der voraussichtlich der nächste König werden wird. Also ihr Reich vergeht, beziehungsweise ihre Regentschaft. So wie auch das britische Imperialreich mit der Zeit immer mehr zusammengeschrumpft ist. Und Jesus spricht eben hier, spricht in den Evangelien die Existenz an. Die Existenz des Reiches Gottes. Wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist so also das Reich Gottes zu euch gekommen. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Es war damals schon gekommen. Wo ist es heute? Müssen wir gleich noch klären. Und Vorsicht ist dann geboten. Auch hier wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Bei den Kindern, als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann dem Schriftgelehrten gegenüber, und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes, und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Aber nun, was ist denn das Reich Gottes? Wann kommt es? Ist es da? Ist es nicht da? Kommt es erst noch? War es schon? Kommt es sichtbar? Kommt es unsichtbar? Fragen über Fragen, über die schon viele gerätselt haben, und plausibel erscheint es vielen, dies mit der Wiederkunft Jesu zu verbinden. Wollen wir uns nun als erstes auf die Hinweise auf dieses Ereignis konzentrieren. Ich möchte ganz kurz dann auch darauf eingehen. Und zwar sind das äußere Anzeichen für das nahende Reich Gottes, menschlich, analytisch betrachtet. Der erste Punkt wäre die Wiederherstellung Israels am 14. Mai 1948. Das bezieht sich auf das Wort. An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis, wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Vor 74 Jahren geschehen, noch existent, zuerst angegriffen in den 40er Jahren, in den 50er Jahren, 67 haben es einige von uns schon mitgekriegt, 73 dann nochmal, immer Bestand gehabt. Ein weiteres allerdings, die Zunahme von Naturkatastrophen, Kriegen und Hungersnöten. Dann sprach er zu ihnen, Jesus, es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Mir hat mal jemand gesagt, ach, das kannst du nicht so ernst nehmen. Überleg doch mal, die Kommunikationskanäle sind so gut geworden, das ist in 0, nichts. Wissen wir doch Bescheid, stimmt ja auch. Vor 3 Minuten ist in Peru ein Vulkan ausgebrochen. In 1 Minute ist es in den Nachrichten. Allerdings bezieht man das eigentlich nur auf Matthäus 24. Und deswegen habe ich die Lukas-Stelle genommen. Denn Jesus sagt, so ist es, so wird es sein. Und es ist sogar belegt. Naturkatastrophen verursachen weltweit immer häufigere, immer größere Schäden. In den letzten 4 Jahrzehnten sind die Häufigkeit großer Naturkatastrophen auf das Dreifache, die volkswirtschaftlichen Schäden schon inflationsbereinigt auf das 9-fache und die versicherten Schäden auf das 16-fache geschieden. Als Hauptursache, wie soll es anders sein? Die Hauptursache sind wir. Verstädterung, Besiedlung, Industrialisierung hochexponierter Regionen, also wo es eigentlich gar nicht dran wäre. Die Verwundbarkeit moderner Technologien. Denkt doch bloß mal an das große Zugunglück mit dem ICE, als der Reitrafen gebrochen war. Da könnte man noch viel aufzählen eigentlich. Und auch die anthropogenen Umweltveränderungen. Das hat das Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge festgestellt. Dann die Zunahme von Kriegen. Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung führt für das Jahr 2020 359 Konflikte auf, wovon 60%, nämlich 220, mit Gewalt ausgetragen wurden. Die Zahl der Kriege stieg weltweit von 15 auf 21. was den höchsten Anstieg in den letzten 6 Jahren darstellt. Das ist vom 31.05.2021. Und derzeitige Entwicklungen brauche ich euch ja nicht erklären. Die Zunahme von Hungersnöten. Bis zu 811 Millionen Menschen hungern aktuell weltweit. 2 Milliarden leiden unter Mangelernährung. Die Anzahl der weltweit chronisch Hungernden stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. So die Welthungerhilfe am 2.3. dieses Jahres. Der dritte Punkt ist, das Evangelium durchdringt die ganze Welt. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Es breitet sich aus, das Wort Gottes, wir kriegen das ja mit. Entschuldigung. Denn wenn wir mal zum Beispiel dran denken, wo es überall hinkommt jetzt inzwischen, in welche Ecken es schon gelandet, in welchen Ecken es schon gelandet ist. Und das Seltsame ist, dass es dort dann auch noch zunimmt. Obwohl so viel Widerstand da ist. Dein Reich komme. Es kommt durch das Wort. Allerdings gibt es noch was Schlimmes. Die Zunahme der Ungerechtigkeit und das Erkalten der Liebe. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Muss ich euch sagen, für wen das ein Warnhinweis ist? Denke nicht. Der gilt uns. Dann eine sehr schlimme Angelegenheit, wo wir noch wachsamer sein müssen. Falsche Christi, Christusse und Propheten, viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin's. Und wie viele haben das schon getan? Wie viele Religionsgemeinschaften, Sekten hat es schon gegeben? Oder dann auch ziemlich schlimm eigentlich, ja, dass Leute hörig wurden dann auch. Es ist sogar so, dass selbst unter uns Evangelikalen es schon Berührungsängste gibt. Nein, geht bloß da nicht hin. Außer unsere Gemeinde ist eigentlich keine, zu der man hingehen kann. Alle anderen sind eigentlich nicht gottgefällig genug. So weit sind wir schon gekommen. Ist das nicht furchtbar eigentlich? Ja, und dann, wo ist das Reich Gottes? Es ist unter uns. Unsichtbar und sichtbar. Jesus, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier, siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und als sie dann weiter fragen, wo ist es denn? Da sagt Jesus zu ihnen, die Jünger des Johannes kommen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, wieder Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Heutzutage sind eigentlich solche Wunder, die vom Reich Gottes in unserem Umfeld zeugen, rar und kommen zumeist nur noch in Regionen vor, in denen das Wort Gottes noch nicht so stark ausgebreitet ist. Überlegen wir doch mal, ich habe es schon angesprochen, trotz zunehmender Verfolgung, zunehmender Restriktionen unserer Geschwister in islamischen Ländern, breitet sich die Gemeinde dort aus. Wir haben letzte Woche in der Gebetsstunde für ein Dorf in Nigeria gebetet, in dem nach der Verwüstung der Häuser und der Kirche der Gemeinde durch Boko Haram die Gemeinde größer ist als vorher. Wir kennen die Beispiele von Missionaren wie Georg Müller, der Deutsche, der in Bristol ein Waisenhaus gegründet hat. Oder Hudson Taylor. Warum nenne ich die beiden? Die haben Gott, nur Gott, um das gebeten, was sie brauchten. Die haben niemand davon erzählt. Keine Menschen davon erzählt. Die haben nicht gebettelt und nichts. Oder wenn wir nur an den Ostereinsatz in Norddeich denken, dann kann ich nur danken, dass Gott sein Reich ausbreitet. Da dürfen noch ein paar mithelfen im Sommer, möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Überlegst dir. Normalerweise wird nämlich an Ostern kein Teen-Treff für Teenies angeboten. Wir sind einfach zu wenige Leute. Es ist ein kleines Programm, hauptsächlich für die Kinder. Es ist gestrippt praktisch, auch mit den Spielen. Es ist reduziert, weil man nicht so viel draußen sein kann. Es ist Bastelnachmittag und so weiter. Das ist alles etwas weniger, aber es wird dankend angenommen. Aber man stelle sich vor, diesmal haben uns Teenies angebettelt, einen Teenie-Abend zu veranstalten. Wir waren nicht vorbereitet. Dann haben Achim und der jüngere Mitarbeiter Stefan Böcking haben dann am Karfreitag einen Abend für die jungen Menschen durchgeführt. 9, 10 Kiddies kamen. Das ist normalerweise die Anzahl so ungefähr der Hochsaison im Sommer zwischen 15 und 25. So viele, das hätten wir nie erwartet. Allerdings, und hier geht es auch, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man konnte daran auch erkennen, dass die jahrelange Arbeit Früchte trug, weil ein paar von ihnen in den vorhergehenden Jahren schon in den Kinderstunden waren. Es durchdringt so langsam alles. Und dann sagt Jesus ja auch, geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir haben schon ein paar Mal gehört vom kleinen Mann in der George Street in Sydney, Mr. Genner. Der Name, den kannte kaum jemand. Was hat er gemacht? Der stand meistens in einem Hauseingang, hatte Traktate dabei, kam jemand vorbei. Entschuldigung, mein Herr, sind Sie gerettet? Kommen Sie in den Himmel, wenn Sie heute Nacht sterben? Entschuldigen Sie bitte, Milady. Sind Sie gerettet? Kommen Sie in den Himmel, wenn Sie heute Nacht sterben? Bekannt geworden ist das durch einen Pastor in London, der das selbst erlebt hat. Der selbst auch auf große Reisen gegangen ist, um zu predigen im englischsprachigen Raum, im Empire. Überall, wo der hinkam. Irgendjemand sprach ihn an und sagte dann, ja, zum Glauben gekommen bin ich da und dadurch. Ich war mal in Sydney und in einer kleinen Straße, die George Street genannt, trat doch tatsächlich ein Mann, ein älterer Herr, unscheinbar aus einem Eingang und fragte mich, entschuldigen Sie bitte, sind Sie gerettet? Kommen Sie in den Himmel, wenn Sie heute Nacht sterben? Das hat dazu geführt, als Mr. Genner starb, hatte er dafür gesorgt, dass sich unzählige Menschen für Jesus entschieden haben. Denn viele, viele, die sich entschieden haben, waren so ergriffen vom Wort, dass sie Pastoren wurden. Und könnt euch diesen Multiplikator vorstellen. Es müssen Tausende gewesen sein. Aber bitte vergessen wir nicht, viele Glieder sind ein Leib, Hand, Fuß, Mund, Kopf, Auge. Es kann auch das stille Zeugnis sein. Wir müssen nicht immer predigen. Ich muss es euch ehrlich sagen, ich bin nicht mehr der Große, der anspricht. Ich bin in Freiburg richtig Klinken putzen gegangen. Es war unter Druck von unserem Hauskreisleiter ein Stück weit und von einem Bruder. Und das wurde mir so zuwider. Und ich habe heute noch meine Probleme damit, Klinken putzen zu gehen. Nicht das Wort zu sagen. So dass ich das eigentlich nicht mehr mache. Aber wisst ihr was? Da kommen Leute auf einen zu und fragen einen etwas. Und du denkst, wie kommt das jetzt? Und wir haben es, Ilse und ich, ich sage es zur Ehre des Herrn, wir haben es gesagt bekommen, ihr zwei seid anders. Ihr zwei seid anders. Auf euch kann ich mich verlassen. Und ich weiß das auch von vielen anderen, da kriegt man mal mit jemandem was zu tun. Ach ja, den kenne ich, Herr Brodberg. Ja, mit dem. Es ist ganz toll, ganz toll. Also, wenn ich sehe, wie die zwei miteinander umgehen, wenn ich sehe, was der alles macht, ganz schnell, dann merkt man, ach, das ist auch einer von ihnen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es wundert mich nicht. Und deswegen auch Das hängt ja damit zusammen, was in 1. Petrus 2, Vers 12 steht. Führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie euch als Übel, gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen. Wir wissen nicht, wie unser direktes Umfeld uns wahrnimmt. Und so manche Schwester und so mancher Bruder war ohne Worte, nur durch das tägliche Verhalten, ein Zeugnis, sodass sich Menschen bekehrten. Immer noch nicht geklärt, wie kommt es denn dazu? Wie kommt es dazu? Sagen wir, analytische äußere Zeichen gesehen. Jetzt haben wir auch mitgekriegt, letzten Endes, dass es schon da sein soll unter uns, sichtbar und unsichtbar. Aber wie funktioniert denn das? Dein Reich komme in mein persönliches Leben. Epheser 4, 21 bis 24. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, in Christus. Wie es Wahrheit in Christus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oder wir sehen es auch im Kolosserbrief. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Auffallen. Hat Goethe recht? Edel sei der Mensch reich, hilfreich. Edel sei der Mensch hilfreich und gut. Also ich muss euch gestehen, ich habe eine Leidenschaft für unseren Herrn. Aber im Alltag erlebe ich doch immer wieder, dass ich es irgendwie nicht hinkriege, in meiner Familie, meine Freunde, Bekannte, die Jesus nicht kennen, ganz natürlich mit Gott in Kontakt zu bringen. Ich habe es letztens erst wieder gemerkt, letzte Woche. Bin zu vorsichtig, möchte ja nicht, dass mein Gegenüber meint, ich wolle ihn bekehren. Na, erfreulicherweise ist mir da mal in Freiburg beim Taxifahren das Richtige eingefallen. Habe ich Zeugnis gegeben, einem weiblichen Fahrgast. Ja, aber nicht, dass Sie jetzt meinen, Sie müssen mich bekehren. Da schloss es aus mir heraus. Nee, das müssen Sie schon selber machen. Ich kann es doch gar nicht. Ich weiß, es erleben nicht alle so. Einige können es umsetzen. Viel besser. Ich kann es halt nicht. Aber das ist das, dass Jesus jeden von uns ausgestattet hat, ganz individuell. Und ihr wisst ja, was das beste Individualitätskennzeichen beim Menschen ist. Unsere Papillen auf den Fingern gibt es nicht nochmal, was ich habe. Und das ist das, dass Jesus uns einzigartig gemacht hat, aber dann auch eben mit uns sein Reich bauen will. Und ich finde es toll zu wissen, dass ich einen geduldigen, gnädigen Gott habe, der kann mich in meiner Unvollkommenheit sogar gebrauchen. Aber mir geht es auch oft wie dem Paulus. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Römer 7, Vers 15, laut der neuen Genfer. Geht es uns nicht allen so? Trotzdem wächst in mir immer mehr der Wunsch, diese Liebe, welche ich immer wieder von Gott erfahre, noch viel mehr an andere weiterzugeben. Ich wünsche mir dabei, dass all das, was ich weiß, mir auch wichtig ist, noch viel mehr meinen Alltag durchdringen darf. In dieser Hinsicht möchte ich Gott immer wieder die Frage stellen, was heißt es eigentlich für dich zu leben? Was bedeutet es für mich, auf dieser Kind als dein Kind zu leben? Gucke ich meinen Lebenswandel an, ich schäme mich so oft. Wüsste ich nicht um die Gnade? Ihr habt es ja in den Gebeten heute auch geäußert. Wüssten wir nicht darum, wir müssten doch vergehen. Aber was bedeutet es für mich, auf dieser Erde immer wieder die Frage zu stellen, was bedeutet es für mich, als Kind Gottes zu leben? Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns diese Fragen immer wieder stellen. Wofür lebe ich eigentlich? Wie soll ich mit und für Gott in meinem Alltag leben, so dass ich ganz natürlich ein Licht bin? Wir haben es gesungen. Diese Frage kommt aus der Überzeugung heraus, dass Gott einen guten Grund haben muss, dass er uns als seine Kinder nicht sofort in den Himmel holt. Bei unserer Bekehrung, ihr Lieben, geht es mehr als um eine Fahrkarte in den Himmel. Nämlich, dass Gott bereits hier auf Erden einen guten Weg mit uns gehen möchte. Und wenn das so ist, dann glaube ich, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie dieser Weg aussieht, den Gott mit jedem von uns hier gehen möchte. Bei dieser Frage möchte ich darauf achten, wie Gott selbst das gemacht hat, als er auf der Erde war, als er Mensch wurde, unter uns lebte. Dafür haben wir sein Wort bekommen, um das zu erforschen. Deswegen lesen wir in der Bibel. Möchte ich aber erstmal noch fragen, wofür betest du am häufigsten? Oder was kommt in deinen Gebeten als erstes vor? Ist es Dank? Sind es Bitten? Geht es um dein Wohlergehen? Da ertappt man sich doch schnell bei. Heute Morgen habe ich auch wieder gedacht, wo ist meine Anbetung? Es geht los, ich danke dir, dass du. Ich preise dich für deine Heiligkeit. Das wäre für mich persönlich eigentlich das Wichtige. Ich preise dich, dass du heilig bist, dass du Gott bist und allmächtig. Und ich danke dir, dass du uns schenkst. Und dann, wie wir es ja eigentlich auch machen, die Anbetung kommt zuerst. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Prioritäten setzen. Im Gebet, aber auch im Leben. Machen diese Gebete Gott wirklich Freude? Ist es das, was er von uns hören möchte? Dein Reich komme. Deswegen war Jesus das Vaterunser wichtig. Es war nicht ein Beispielgebet, ein Mustergebet. Wenn man es nicht besser weiß, dann soll man das halt machen. Das war ein Gebetsmuster. So sollt ihr es anfangen. Er hat sich schon dabei was gedacht, dass er es uns beigebracht hat. Es ist nämlich kurz, knackig, gehaltvoll. Da ist alles drin. Wie in einem konzentrierten Brühwürfel, wenn man so will. Es ist gut, dass Jesus uns dieses Gebet hinterlassen hat, welches auch ganz viel darüber aussagt, was ihm gerade wichtig ist und was ihm wichtig war. Immer wieder zog er sich doch zurück, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und seine Jünger, die hat es so ermutigt, dass sie eines Tages fragten, lehre uns doch beten. Merkt ihr, wie stark sich dieses Gebet auf Gott ausrichtet? Dein Reich komme, unser Vater, geheiligt werde dein Name. Unser Vater, dein Name, dein Reich komme. Wisst ihr, was mich beelendet ist manchmal, wenn ich mitbekomme, was für Lieder gesungen werden. Ich war mal so spitzfindig und so gemein. Es hat mal eine Zeit gegeben, da habe ich Lieder analysiert. Entschuldigung. Wie oft Jesus Gott du, wie oft ich wir. Da habe ich Lieder gefunden, 70-30. Aber nicht 70 Jesus Gott, sondern wir, ich. Wie war das noch mit dem Erkalten der Liebe? Ja, da geht's los. So wie unsere Gebete ganz viel über uns aussagen können, so sagt das Gebet ganz viel über Jesus aus. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, für Gottes Ehre zu leben, seinen Namen zu heiligen. In seinem Gebet ist es das erste Anliegen. Verkündigung Gottes Reiches war sein Anliegen. Dieses dein Reich komme, auch im Wort. Er selbst sagte von sich, dass er von Gott mit dem Auftrag geschickt worden war, die gute Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, durch diese Verkündigung. Das Vaterunser ist daher nicht ein einfaches, irgendein Gebet. Soll uns zu unserem eigenen Beten anregen. aber in der richtigen Reihenfolge. Dein Reich komme. Schon da? War schon da? Kommt es erst noch? Ist es mitten unter uns? Ist es nicht mitten unter uns? Ungeklärte Frage, viele Fragezeichen. Das ist die Spannung, in der wir leben. Die Spannung der Hoffnung, des Glaubens, mit dem, was wir bereits erlebt haben, womöglich. Diese Achterbahn des Glaubens oftmals. Da betest du, geht daneben. Da betest du nicht, kriegst den Schoß gelegt. Du betest, viele beten, es erfüllt sich. Aber bitteschön, das ist das Schöne bei Gott. Es gibt da kein Stereotyp. Es ist jedes Mal was Neues, wie jeder Morgen für dich auch neu ist. Es hat mal jemand gesagt, Christ sein heißt jeden Morgen Christ werden, neu Christ werden. Wie viele haben schon gesagt, hier ist es, dort ist es, haben es ausgerechnet. Irgendwann hat dann einmal mal gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war Johannes. Und dann einige Tage später kommt noch so einer, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war Jesus. Also Vorarbeit war geleistet, irgendwann muss man es doch mal begreifen. Gott ist ganz nah. Und im Laufe seines Dienstes hat Jesus über das Reich sehr viel gesprochen. Es war ein zentrales Thema in meinem Leben, in seinem Leben. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Aber wie nah genau? Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Es kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Es geht halt immer wieder nur um das. Ups. Habe ich was falsch gemacht? Mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkornbild. Also, ich mache nochmal zurück. Entschuldigung, ich habe es verkehrt gemacht. Die Spannung bleibt. Denn Jesus meint einige Male den Himmel, dann meint er wieder die Erde, dann meint er wieder die Gesellschaft, dann meint er wieder den Einzelnen. Es ist alles. Und in der Offenbarung wird dann auf das Zukünftige Bezug genommen. Nochmal, wie leben wir denn jetzt schon mit dieser Spannung? Schon da, aber doch noch nicht. Spannung. Wir müssen Spannung haben. Helmut könnte kein Klavier spielen. Wären die Saiten nicht mehr, dass sie jetzt gestimmt wurden, sondern hätten die keine Spannung. Wären die Wirbel nicht gedreht worden. Gitarre genauso wenig. Stefan, nee, die könnten nicht spielen. Wäre keine Spannung da. Im Reha-Sport muss ich manchmal Körperspannung aufbauen. Es tut richtig weh, weil ich kann es noch nicht. Aber es funktioniert. Spannung. Aber was uns Jesus eben auch beibringen will, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf der falschen Seite vom Pferd rutschen. Ich sagte vorhin, es geht um mein persönliches Leben. Also muss ich dort fragen, was kann ich dazu tun? Was? Ich soll mich verändern? Wieso? Ich habe mich doch bekehrt, ich komme dann in den Himmel. Wozu auch? Im Himmel wird dann doch alles gut. Was? Gott möchte, dass ich ihm nachfolge, ihm diene? Dass ich mich in der Gemeinde einbringe, dass ich nachfrage, wo kann ich was machen? Ja, warum das denn? Ich bin doch bekehrt. Es ist das erste Erkalten, tut mir auch richtig leid. Auf der anderen Seite gab es schon welche, die haben auf dieser Erde schon diese Vollkommenheit hervorgerufen, so ungefähr. Oliver Cromwell, dieser britische Politiker oder englische Politiker, der wollte ja schon sagen, so ungefähr, wir können das hier auf Erden aufbauen. Es ging nicht. Spannungen gehören zum Leben. Gottes Reich ist bereits gegenwärtig. Aber wie kriege ich das jetzt auf die Reihe? Womit kann ich es denn vergleichen jetzt mal? Mit welchem Bild lässt sich vergleichen? Ein Senfkorn? Leider, es gibt ja bei Bildern, gibt es ja leider diese Verfügungsrechte und dergleichen mehr. Ich hätte ein Bild gehabt, ihr glaubt es gar nicht, wie das aussieht. Das ist eine, sagen wir, wie eine 150 Jahre alte Trauerweide aus einem Senfkorn. So ein Riesending. Und so breitet sich das Wort Gottes aus. Und der weitere Vergleich, der Sauerteig. Und ich denke mal, das ist etwas Gutes für auch uns. Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist das ganze Mehl durchsäuert. So wie der Same beim Senfkorn nicht im Boden bleibt, so bleibt auch der Sauerteig nicht unberührt. Da sind Bakterien am Werk. Milchsäure, Bakterien, Hefepilze, die bearbeiten das Brot. Da wird was Feines draus. Es geht ja wunderbar auf. Ich meine, wenn wir die falschen Bakterien anregen, da gibt es Eiter, ne, im Körper. Aber bei den richtigen, im Mehl, da gibt es ein leckeres Brot. Und so ist es auch. Es geht um die Durchdringung. Jesus will, dass wir durchdrungen werden. Es geschieht nicht auffällig, aber effektiv. Die geschieht deswegen, weil der Sauerteig mit dem Rest in Kontakt gekommen ist. Das soll auch bei uns der Fall sein. Und wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Bakterien, sagen wir mal, in unserem Leben, dann tritt Veränderung ein. Wer keine Veränderung an sich beobachtet, der hat sich scheinbar desinfiziert. Wenn du Gott dein Leben wirklich übergeben hast, dann kannst du gar nicht anders als mitzuwirken mit der Zeit. Dann geht es rund in deinem Leben. Erfolge und Anfechtungen, es wird immer mehr, alles beides. Aber es geht vorwärts. Und falls du dein Leben Jesus noch nicht übergeben hast, dann wird es höchste Zeit, denn jeder Tag ohne Gott ist ein verpasster Tag, wo du die Chance vergeben hast, an seinem Reich mitzuwirken. Denken wir doch bloß mal an den Nikodemus in Johannes 3. Es sei denn, es wird jemand von Neuem geboren, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bist du wiedergeboren? Mich hat es mal jemand in Freiburg gefragt. Erfreulicherweise konnte ich es bestätigen. Es war ein Prozess. Es war ein Prozess. Bei mir war es ein Prozess, bei anderen geht es sofort. Bei mir war es ein Prozess, ein paar Tage später. Ein Gebetskampf in der Nacht. Ich will nicht von dir weg. Der Teufel hat gerupft und gerissen. Und ich habe zu Jesus gebrüllt. Ich will nicht von dir weg. Das Kissen war morgens nass. Wenn du meinst, das Brot backen beginnt für dich erst im Himmel. Ich weiß nicht. Dann brauchst du ein paar neue Bakterien. Egal wo wir stehen, Gott ruft uns auf, uns ihm anzuschließen, uns an der Durchdringung der Welt zu beteiligen. Und das geschieht, indem wir uns persönlich von Gott verändern lassen. Zulassen, dass Gott durch uns unser Umfeld verändern darf. Wir sind doch nicht allein. Wir können doch zusammenstehen. Gemeinschaft, Gemeinde. Man kann zusammen planen. Würden Stefan, Peter, André und ich uns nicht immer zusammensetzen, hätten wir Martin nicht dabei gehabt. Wir hätten doch gar nichts rausgefunden, wie es weitergeht. Und vieles war Gebet. Und vieles war auch Konflikt, es war Spannung. Ich weiß, dass viele Gotteskinder sagen, nein, streiten dürfen wir nicht. Falsch. Und selbst wenn ihr anderer Meinung seid, eine gepflegte Streitkultur in einer Gemeinde ist fruchtbar. Aber man muss sich einlassen. Man darf nicht auf der Schnute sitzen. Im Badischen ist es noch krasser. Wer auf der Gusch hockt, hat schon verloren. Ich weiß, dass ich euch provoziere. Aber ich habe es erlebt, wir haben es erlebt. Was bedeutet das für mich? Ich bin gerufen, beizutragen. Die Vollendung liegt in der Zukunft. Ja, das stimmt. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir uns zurückziehen. In uns geht es los, in unserem persönlichen Leben. Wie kann das nun funktionieren? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dies alles wird euch hinzugefügt werden. Was will Jesus denn damit sagen? Nach allem, was ich euch gesagt habe, müsste eigentlich so langsam klar werden. Es geht hier nicht um Essen und Trinken. Es geht hier nicht ums Einkommen. Das geht nicht. Konzentriere dich bitte zuerst darauf, dass Gottes Reich gebaut wird, dass Jesus dir das Wichtigste ist. All deine Belange, da wird er schon dafür sorgen, dass du versorgt wirst. Also, wer von euch nur zur Schule geht, ihr seid ein Agent Gottes. Im Beruf, ihr seid ein Agent Gottes. Egal, wo ihr hinkommt, ihr könnt ein Zeugnis sein. Ich habe vorhin gesagt, entweder durchs Wort oder auch einfach durchs Verhalten. Was habe ich schon gestaunt? Was habe ich schon gestaunt, dass ich gedacht habe, oh Herr, ich bin überhaupt kein Zeugnis. Und dass irgendwann mal jemand sagte, hat mich schon beeindruckt. Dann fragte ich nach, oh ja, Ihre Verhaltensweise. Und dann konnte ich sagen, jo, ich hab jemand, auf den ich mich verlassen kann und der mir Frieden schenkt. Ah ja, ist ja interessant. Nicht, dass Sie darauf eingegangen wären, aber das ist so ein Senfkörnchen. Das ist so ein Senfkörnchen, das ihr ausstreut letzten Endes. Und das ist das, was Jesus meint. Also, wenn wir uns alle gemeinsam Gott zur Verfügung stellen, versuchen, unser Leben aus der Perspektive Gottes zu sehen, dein Reich komme, dass wir mit dieser Bitte uns auch wirklich einfangen lassen von Gott. Dass wir uns da einbringen lassen, dass wir sagen, ja, das Reich Gottes lebt in mir und es muss nach außen dringen. Denn egal, wo wir sind, Schule, Beruf, Gott wird sich verherrlichen. Wenn wir diese Bitte bitten und sie auf uns wirken lassen und uns darauf einlassen. Und ich denke, wenn ihr die nächsten Verse auch noch des Vaterunsers euch mal auf der Zunge zergehen lasst, da werdet ihr merken, was für eine Herausforderung es für euch ist. Für mich auch. Ich nehme mich da nicht aus. Also, das ist es, was Jesus möchte. Wenn wir als erstes uns darum kümmern, dass Gottes Reich gebaut wird, dann kümmert er sich um all unsere Belange. Das steckt da auch drin, in dem dein Reich komme. Amen.